Markus warnt vor einem Möbelstück, das mindestens so gefährlich wie sein Namensvetter Billy the Kid ist.
Das ist ja reine Chemie, die du da eigentlich in der Wohnung stehen hast.
Hannah hat einen heißen Tipp für all diejenigen, die die Nase von Partys und vom ewigen Netflix-Gegucke voll haben.
Da passiert schon viel auf eBay-Kleinanzeigen, also Thema eBay-Kleinanzeigen, Karaoke und Co.
Und Thorsten wagt eine Prognose, die in den Feuilletons von Zeit und NZZ auf vollkommenes Unverständnis stoßen wird.
Am Freitag, dem 4. Juli 2025, wird im walisischen Cardiff Kulturgeschichte geschrieben.
Ich freue mich, heute mit dem ersten Thema starten zu können. Wir blicken dazu in die Vereinigten Staaten und es geht um Membership-Programme. Vor einiger Zeit gab es einen Artikel im Wall Street Journal, der journalistisch investigativ aufbereitet war, wo es darum geht, welche Bemühungen Walmart aktuell im Bereich der Membership-Programme tätigt. Und es ist extrem interessant, da ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, weil Walmart hat sein Walmart-Plus-Programm, ein Membership-Programm. Das bedeutet, man bezahlt für eine Mitgliedschaft und kriegt dafür exklusive Dienstleistungen wie eine Home-Delivery, bestimmte Discounts, Mobile-Verträge etc. Im Jahr 2020 führte Walmart das Walmart-Plus-Programm ein. Ein Membership-Programm für 98 US-Dollar im Jahr, das bestimmte Dienstleistungen enthält, wie Free Grocery Delivery, Discounts für bestimmte Produkte, wie auf Benzin und dergleichen auch. Und setzte sich damit eigentlich zum Ziel, einmal einen weiteren Revenue-Stream für Walmart zu erschließen, also neue Einnahmequellen zu erschließen, wie im Sinne eines Subscription-Models zum Beispiel. Und auf der anderen Seite nun schlussendlich auch etwas zu bieten, was mit Amazon Prime konkurrieren kann, beziehungsweise was in der Konkurrenz zu Amazon helfen sollte, sich weiter zu differenzieren, beziehungsweise sich auf Augenhöhe zu bewegen. Der Artikel im Wall Street Journal beschäftigt sich nun mit dem Stand dieses Programms 4 Jahre quasi nach Gründung. Die Schwierigkeiten, auf die Walmart dabei stößt im Jahr 2024, sind ziemlich klassischer Natur. Sie haben insgesamt, und das hat mich schon verwundert, nur 8 Millionen Kunden bisher akquiriert. Klammer auf, Amazon verfügt über ca. 150 Millionen Kunden in den Vereinigten Staaten schon fürs Amazon Prime Programm. Des Weiteren plateauiert die gesamte Nutzung, also die Kunden fangen nicht an, stärker das Programm zu nutzen, sondern steigen auch wieder aus, weil sie den Nutzen nicht sehen. Und die Quintessenz, die Walmart daraus zieht, ist, dass sie jetzt neue Leistungsbündel einführen, nachdem sie im letzten Jahr schon Special Discounts für Mitarbeiter und dergleichen eingeführt haben, die das Programm dann stärker nutzen sollten. Haben sie jetzt eingeführt eine Kooperation mit Burger King, wo es also Discounts bei Burger King gibt und auf der anderen Seite weitere Benefits aus anderen Unternehmen geben sollen, um das Ganze anzureichern. Interessant finde ich ein Zitat, die sagen, wir haben jetzt erstmal wirklich verstanden, warum Menschen ein Membership-Programm behalten und wie wir sie dazu kriegen, dass sie es mehr nutzen. Wie schätzt ihr das ein? Wird sich Walmart damit extrem gut differenzieren können, jetzt wo sie es umgestellt haben? Ist es wirklich eine Alternative zu Amazon Prime? Und warum sollte ein Kunde von Walmart so ein Membership-Programm eingehen wollen?
Ja, das frage ich mich auch. Man sollte schon nochmal trennen, ob es jetzt ein Loyalty-Programm ist oder ob es ein Membership-Programm ist. Und das ist ja dadurch, dass es eben geknüpft ist an diese Mitgliedschaftsgebühr, schon nochmal eine andere Ansage als jetzt die klassischen Loyalitätsprogramme, wenn man jetzt an Starbucks beispielsweise denkt, was ja sehr gut funktioniert. Noch kurzer Einschub an die User, die es in diesem Programm gibt. 1 Million von diesen 8 Millionen sind ja noch die eigenen Mitarbeiter, was ich auch nochmal spannend finde, dass die das umsonst mitgegeben bekommen. Und dann macht das Ausmaß nochmal deutlicher, wie wenig das wirklich nutzen. Ich denke, hier liegt wirklich das Hauptproblem darin, dass es eben nicht an die Kernleistung geknüpft ist, sondern alles irgendwie so zusammengebaut ist aus Rabatten und Kooperationen mit anderen Partnern und da sich so ein Sammelsurium ergibt, aber es eben nichts mit der Kernleistung als solches zu tun hat. Und das unterscheidet sich klar von Amazon, wo ich die Plattform habe, die Plattform nutze, Dinge bestelle, dann die Lieferergebühren mir spare, am nächsten Tag die Produkte bekomme und eben auf der Plattform noch streamen kann. Und das fügt sich eben gelungener an das Gesamtkonzept ein, als jetzt bei einem Walmart, die ich verbinde mit dem physischen Handel in erster Linie.
Es ist ja nicht nur die Konkurrenz zu Amazon Prime, sondern es ist ja auch die Konkurrenz gegen Costco und Sam, die ganz zentraler Bestandteil des Lebens sehr vieler Konsumentinnen und Konsumenten in den USA sind. Also in dem Sinne ist Walmart nicht second best, sondern bestenfalls third best. Du hast zum einen eben den Erfinder, wenn man so will, des Online-Handels, der mit Amazon Prime da schlichtweg die mit Abstand beste Lösung am Start hast. Hannah, du hast gerade beschrieben. Und auf der anderen Seite hast du die Erfinder der Membership-Programme, Costco und Sam. Wenn man sich ansieht, was Walmart jetzt da zusammengemixt hat, das ist schon in jeder Facette nicht überzeugend und strategisch in der Gesamtheit schon überhaupt nicht überzeugend. Wenn ich höre, dass es da eine Kooperation mit Burger King gibt, dann gibt es halt ein paar Whopper zu vergünstigten Preisen. Da wird keiner nervös bei Costco und schon gar nicht bei Amazon Prime.
Plus, du hast dann eben noch die Konkurrenz wie Netflix, Disney und Co., wenn du jetzt auf das Streaming-Angebot schaust, wo sie eben da auch die Kooperation dann haben. Und da in das Budget reinzukommen vom jeweiligen Kunden oder der Kundin ist ja nochmal herausfordernder. Ne?
Absolut. Rein strategisch gesehen, wofür steht Walmart in den USA? Du weißt, du gehst in den Walmart, eine Riesenfläche, wo es nahezu alles gibt, was du für dein alltägliches Leben und darüber hinaus brauchst. Und was garantiert dir Walmart neben dieser gewaltigen Auswahl, die physisch vorhanden ist, einen geringen Preis? Das ist die zentrale Positionierung. Und es ist dasselbe Problem für andere, die über den Dauerniedrigpreis gehen, den sie garantieren, wenn du denn mit einem Membership-Programm anfängst und im Grunde ja deine Kernmessage so ein bisschen unterwanderst. Weil eigentlich könnte es ja noch billiger sein.
Ich würde gerne noch ein Augenmerk auf was anderes lenken, was meiner Meinung nach typisch ist für diese Membership-Programme, für Loyalty-Programme. Ich denke, wir verwechseln häufig Loyalty-Programme automatisch mit Kundenbindung. Ich glaube auch, dass bei Amazon, das Amazon Prime-Programm, gerade für die Streaming-Dienste von Musik und Filmen und etc. ein massives Akquisitionsinstrument damals war, um die Leute überhaupt an das Angebot ranzuführen. Also, das Konzept ist natürlich einfacher, weil es automatisch eine Subscription ist. Also deine Usage, die du fährst mit den Filmen, lässt sich viel einfacher erhöhen. Man bedenke immer an Jeff Bezos' großer Satz, we want to earn money while our users are using those products, like ein Kindle oder was es da alles gab. Aber die Idee, damit die Kunden zu akquirieren, das ist bei Walmart genau das Problem. Die sind ja schon Kunden bei Walmart. Und jetzt sollen sie obendrauf noch einen Service nehmen, für den sie extra bezahlen. Also das beißt sich extrem in den Schwanz. Nur, und das ist der zweite Aspekt, wenn ich jetzt wirklich hingehe und versuche, die Aktivierung zu schaffen bei Walmart zum Beispiel, dann sehen wir das. Wir haben eine Studie zu Loyalty-Programmen vor 2 Jahren gemacht und das ist ein ganz typischer Fehler. Loyalty- und Membership-Programme sind gut in der Akquisitionsphase, aber in der Bindungsphase ihrer Kunden fehlt ihnen dann irgendwie der Anreiz. Weil wenn, dann müssen sie einen Discount geben. Damit geht das zu Kosten der Investitionen, weil du bezahlst dann quasi als Anbieter deinem Kunden einen Discount und damit sinkt deine Profitabilität des Programms vor allen Dingen. Und das zweite wäre, dass du sie überführst, wenn dann in andere Fringe Benefits, also dass du hingehst und nicht materielle Dinge anbietest, Kochclubs, Zugang zu anderen Dingen, Vorschläge, kreative Dinge, die dir helfen, dass du die Produkte und die Leistung des Unternehmens stärker nutzt. Und die kreative Leistung, an denen drücken sie sich genau vorbei. Weil wenn die jetzt da die Burger anbieten im Discount, die müssen ja jener sein. Der Patty geht ja nicht umsonst über den Tresen. Also mindert das wieder die Profitabilität des Programms. Und das ist ein ganz, ganz typisches Problem, was wir bei vielen Loyalty- und Membership-Programmen momentan sehen. Also diese ganze Bindungsphase ist eigentlich das größte Problem.
Ja klar, und wenn der Vorteil da ist, dann lasse ich ihn mir auch kosten. Also ich zahle gerne für meine Running-App, die an Adidas geknüpft ist, weil ich eben klar einen Vorteil dort habe.
Ich finde, man kann da draußen ein ganz gutes Learning ziehen für die grundsätzliche Debatte, die hier momentan so viel geführt wird über Membership-Programms und Loyalty-Programms, vor allen Dingen vor dem Hintergrund dieser ganzen First-Party-Data-Geschichte. Kameraden, macht euch das alle nicht so einfach. Ihr müsst einen Benefit bieten, der hinten im Programm wirklich was bringt und nicht bloß einer, der mit der Karte rumläuft und da nur auf 10% Rabatt beim ersten Einkauf zählt.
Ich würde gerne mit euch heute über IKEA diskutieren. IKEA hat eine neue Plattform gelauncht namens IKEA Pre-Owned, mit der sie Kundinnen und Kunden die Möglichkeit gibt, gebrauchte IKEA-Möbel selbst zu verkaufen. Das Pilotprojekt läuft bis Ende des Jahres in Madrid und Oslo an und danach soll der Marktplatz weltweit etabliert werden. Wie funktioniert es genau? Kunden geben auf der Plattform, also direkt dort, wo auch der Online-Shop von IKEA ist, das jeweilige Produkt samt Bildern und Preisvorstellungen ein. IKEA fügt dann eigene Werbebilder, den Neupreis und die Maße noch hinzu. Käufer und Verkäufer können dann die Abholungen untereinander abstimmen und der Verkäufer kann dann entscheiden, ob er das Geld nimmt oder einen IKEA-Gutschein mit 15% Bonus on top. Die Einträge sollen kostenlos sein, Zukunft wird aber dann doch darüber nachgedacht, eine symbolische Gebühr zu erheben. Das wird jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgeschlossen. Mit der Plattform will das Unternehmen bereits existierenden Marktplätzen wie eBay und anderen Konkurrenz machen, auf denen jetzt ja schon diverse IKEA-Möbel gehandelt werden, direkt unter Kunden untereinander. Die Plattform ist Teil allgemeiner Bemühungen des Unternehmens, den E-Commerce zu fördern und die eigene Online-Präsenz zu stärken, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eben auch das Secondhand-Business zu stärken. Diese Bewegung ist auch nicht neu von IKEA. Es gibt auch schon den Rückkaufservice Zweite Chance, bei dem IKEA gebrauchte Möbel zurückkauft von Kundinnen und Kunden und diese dann in Filialen zu günstigeren Preisen anbietet. Was meint ihr, wird IKEA Pre-Owned ein Erfolg oder nicht?
Es ist natürlich ein interessantes Pilotprojekt. Es ist im Kern etwas, was hundertprozentig zur Marke IKEA passt. Es ist kundenorientiert entwickelt worden. Ich würde behaupten, da existiert ein echter Customer Insight, nämlich dieses Grundverständnis, dass Kundinnen und Kunden ihre Wohnungen insbesondere mit IKEA-Möbeln vollgestellt haben. Auch wenn IKEA seit Jahren eine Strategie verfolgt, um auch ältere Zielgruppen zu erreichen, sind IKEA-Möbel auch heute noch vor allem in den jüngeren Zielgruppen verbreitet, die dann irgendwann eine vollgestellte Wohnung haben und sich dann doch mal das ein oder andere italienische Designerteil in ihre Wohnung stellen wollen. Und dann eine Möglichkeit zu bieten, auf sehr elegante Weise diese IKEA-Möbel weiterzuverkaufen, halte ich von der Grundidee her wirklich für spannend und richtig. Und ich bin auch der Meinung, dass IKEA gegenüber den Wettbewerbern, also eBay und Co., einen Wettbewerbsvorteil haben kann, weil man ja von IKEA begleitet diese Produkte anbietet.
Das ist ja ein Marktplatz. Hier geht es ja quasi um Plattformgeschäft. Und Plattformgeschäfte haben ja immer diese schöne Eigenschaft, dieses Henne-Ei-Problem. Also wo fange ich an, wen muss ich zuerst haben, damit das Geschäft überhaupt läuft. Und ich stimme dir zu, Thorsten, ich glaube, die Supply-Side, dass jemand schlechtes Gewissen hat, seine ganzen Billigregale irgendwo hinzustellen oder die zu verbrennen oder irgendwo hinzutragen, das ist ja reine Chemie, die du da eigentlich in einer Wohnung stehen hast. Und das sinnvoll und für einen schmalen Beitrag auch noch irgendwo anders hinzukriegen, das sehe ich schon. Ich frage mich, wer auf der anderen Seite steht und wer auf der Demand-Seite steht und sich sagt, ich kaufe ein Billigregal, was schon 10 Jahre gestanden hat, wo die Rückwand halbwegs abgebröckelt ist, oder ich übertreibe jetzt. Und da frage ich mich, wo wirklich die Nachfrage danach ist, dass jemand sagt, ich kaufe das jetzt noch günstiger quasi gebraucht. Ich glaube auch, bei jungen Zielgruppen wird das ein Thema sein, dass man sagt, ich kaufe das lieber von jemand anderem, weil das hält ewig. Es gibt ja diese ganze Pre-Love-Bewegung auch im Bereich der Luxusuhren und dergleichen. Und da ist einfach der Zugang zu dem Produkt, was du nicht bekommst, ganz entscheidend. Und ich habe selber mal nachgeguckt. Mir wäre ein Produkt eingefallen, was ich gerne wieder von IKEA hätte. Das ist der Coffee Table Kaffertorp. Der ist nicht mehr im Programm. Der ist sehr einfach designt, aber steht in ganz vielen Wohnungen immer noch und auch in meiner Altersklasse noch rum und ist eine Design-Ikone. Und den dort zu bekommen, das wäre ein Grund für mich, auch für andere Zielgruppen dort auf die Jagd zu gehen nach alten Produkten, die es nicht mehr gibt. So hat ja, glaube ich, jeder bei IKEA irgendwelche Dinge, wo er sagt, die er ganz spannend findet. Trotzdem, nichtsdestotrotz, bin ich mir nicht sicher, ob das durchschlagende neue Geschäftsmodell für IKEA ist oder nicht eher im gesamten Kontext zu sehen ist, ihrer Circular Economy Kampagne bis 2030 zirkular zu sein, wobei sie nicht genau definieren, was zirkular heißt dann mit 2030. Aber ich halte es einen guten Ansatz, das einzuführen. Bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich auch für eBay und für Craigslist dann wirklich der große Gegner werden wird, sondern eher ein Zusatzangebot, was die Servicepalette erweitert. Also schon gehöriges Markendifferenzierungspotenzial hat, aber nicht vielleicht das 100% neue profitable Geschäftsmodell wird.
Ich sehe es auch nicht als neues Geschäftsmodell, sondern eher wirklich als Unterstreichen nochmal der Bemühungen, eben in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen, Produkte länger am Leben zu erhalten. Da haben sie ja auch Änderungen vollzogen beim Billy und anderen Produkten eben, dass man doch sich überlegt, wie kriegt man es hin, dass die Produkte ein bisschen und die Möbel ein bisschen länger überleben. Also ich glaube, das fügt sich mehr insgesamt in diese Strategie ein, also in das Markenversprechen als solches. Das andere ist dann natürlich das Thema Plattformkonsolidierung. Also sie sagen ja ganz klar, sie wollen ähnlich wie Zalando das vorhat in der Mode oder Spotify beim gesamten Audiokonsum eben ein Thema besetzen mit der Plattform. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang fügt es sich schön ein. Dann suchen ja Menschen gar nicht nur nach diesen Einzelstücken, wie du es beschrieben hast, sondern wenn man jetzt auf eBay Kleinanzeigen schaut, die Kallax-Regale werden da ja schon auch rauf und runter gehandelt und auch das Billy sieht man noch, Betten etc. Also ich glaube, da passiert schon viel auf eBay Kleinanzeigen, gerade wenn man sich mal anschaut, dass 10% des Marktes für gebrauchte Möbel auf IKEA-Produkte entfallen. Also da passiert schon wahnsinnig viel. Wo ich aber auch meine Bauchschmerzen habe, ist dann eben die Umsetzung. Du hast beschrieben, Henne-Ei-Problematik, und das andere ist dann natürlich auch die Umsetzung Kleidung als solches. Also bei Zalando lassen sich Kleidungsstücke einfacher versenden. Hier sind wir jetzt geografisch ein größeres Problem, wenn wir erstmal nur auf einzelne Städte gehen können und da dann irgendwie den Match hinbekommen müssen zwischen Käufer und Verkäufer. Ich glaube, da liegt die Challenge drin. Und dann eben auch, dass die Customer Experience stimmt. Und wenn man jetzt so auf eBay sich die Konversation teilweise anschaut und den Match zwischen Käufern und Verkäufern, kann das nicht immer markenförderlich sein, wenn dann da der Link zu IKEA aufgemacht wird. Also Thema eBay, Kleinanzeigen, Karaoke und Co.
Nee, ich würde vor allen Dingen nochmal abstellen auf das, was du von Zalando sagst. Ich glaube, dass das bei Bekleidung nochmal eine ganz andere Debatte ist und auch nochmal einen ganz anderen Nerv trifft, wenn du da was Secondhand-mäßig vergeben kannst. Und Secondhand bei Klamotten, das gibt es jetzt seit Anno Knips. Also die Läden sprießen ja jetzt mit Pre-Owned auch überall aus dem Boden nochmal stärker. Aber ich tue mich schwer, das jetzt wirklich auf das gesamte IKEA-Sortiment zu übertragen. Auch bei eBay, glaube ich, muss man mal ganz ehrlich gucken, wer da die Regale anbietet und wer sie dann schlussendlich zu welchem Preis auch kauft.
Es gibt im internationalen Möbelmarkt niemanden anderen, der eine Chance mit so einem Projekt hat als IKEA. Und ich gebe IKEA da eine Chance. Warum? Weil die IKEA-Marke eine richtig starke Marke ist. Und viele Menschen steigen ein, nicht über ich brauche Möbel, sondern ich brauche etwas von IKEA. Und da sehe ich schon die große Chance. Aber Hanna, wie du richtig sagst, das ist natürlich auch das Risiko und die Gefahr. In dem Moment, wo du unter der Marke IKEA etwas kaufst, hast du auch ein anderes Versprechen, nämlich dass in gewisser Art und Weise auch IKEA-Qualität und jetzt nicht zynisch gemeint, sondern IKEA-Qualität verkauft wird. Und da ist natürlich eine große Gefahr, wie das dann tatsächlich auch gehandelt werden kann. Das sehe ich auch. Ich habe die große Freude, in unser drittes Thema einführen zu können. Am Freitag, dem 4. Juli 2025, wird im Millennium Stadion im walisischen Cardiff Kulturgeschichte geschrieben. Zumindest aus Sicht nahezu aller Menschen, die das Vereinigte Königreich bevölkern. Dann wird nämlich im Licht der untergehenden Sonne der letzte lebende Rockstar, so nennt ihn zumindest der Chef der Foo Fighters, Dave Grohl, Liam Gallagher an der Seite seines Bruders Noel Gallagher auf die Bühne schlendern, die Hände auf dem Rücken verschränken und den Song Rock'n'Roll Star, den er übrigens in den letzten Jahren bestimmt, wenn man mal all seine Solokonzerte zusammenzählt, über 300 Mal zum Besten gegeben hat, aber eben nach 16 Jahren zum ersten Mal wieder unter der Marke Oasis mit über 80.000 Fans abfeiern. Stand heute werden Oasis im Sommer 2025 im UK Stadionshows vor ca. 1,4 Millionen Fans spielen. Rund 20 Millionen Fans standen sich am 31. August 2024 die virtuellen Füße in Ticketmaster-Schlangen platt, um Tickets zu ergattern, die dank Dynamic Pricing im Verkaufsprozess immer teurer wurden. Nach einem halben Tag Warterei war die Enttäuschung bei den meisten riesengroß. Die Tour war restlos ausverkauft. Fazit: Im UK ist die 90er Jahre Rockband Oasis größer als Taylor Swift, Adele, Ed Sheeran, U2 oder Coldplay. Mit der Ankündigung der Reunion explodierten die Streamingszahlen auf Spotify, befanden sich drei Oasis-Alben in den Top 10 der UK-Charts. Veröffentlichte Puma ein Foto, in dem Pep Guardiola und Noel Gallagher im neuen Manchester City Look posten, gab es in den sozialen und traditionellen UK-Medien kein anderes Thema, als dass zwei betagte Herren, Liam ist 51, Noel ist 58, nach 15 Jahren wieder zusammen Musik machen wollen. Selbst außerhalb des Vereinigten Königreichs waren sämtliche Medien von Bild über NZZ bis hin zur Südostschweiz voll von diesen zwei Typen aus dem Arbeiterviertel Burnage in Manchester. Per Kasch, seines Zeichens Experte für Visual Brand Management, schrieb unter dem Titel How Bands bzw. Brands Live Forever auf LinkedIn eine interessante Analyse, in der er ausführt, dass Markenmanager und Managerinnen einiges von den Gallagher-Brüdern lernen können. Wie seht ihr das? Ist das, was Oasis da in Großbritannien hinlegt, ein Musterbeispiel gelungener Markenführung? Oder steckt da sogar viel mehr dahinter? Oder gerade das Gegenteil? Gar nichts.
Auch wenn ich nicht unbedingt der größte Fan dieser Musik bin, so finde ich es faszinierend, wie die beiden Brüder, die ja nicht gerade die besten Freunde in ihrem Leben waren und sich auch gerne mal gestritten haben, es geschafft haben, die Öffentlichkeit mit ihren Streitigkeiten zu bespaßen, mit ihrer Trennung unheimlich viele Emotionen auszulösen und dann doch trotzdem hinterher auf der Bühne zu stehen und getrennt voneinander die Stadien immer noch zu füllen. Die Marke an sich, Oasis, war ja nie tot, sondern sie wurde nicht genutzt. Und sich jetzt wieder zusammenzutun, alleine der Bass um die Ankündigung, das ging ja fast eine Woche, was da alles los war, wie jemand was gerechnet hat, zeigt einfach, was das für eine starke Marke an sich ist. Wobei ich aber mir nicht sicher bin, ob es wirklich gewollte Markenführung ist oder nicht einfach ganz über die Verknappung des Angebots, wo da eine Marke draufsteht, sozusagen.
Also ich bin ähnlich wenig emotional wie du, Markus, weder positiv noch negativ. Ich habe es aber trotzdem mit Interesse auch verfolgt. Ich denke auch, es ist jetzt so ein gewisses Momentum, wo das eben zeitlich gut passt. Also gerade jetzt mit Hinblick auf die ganzen Live-Shows. Ich habe das Gefühl, jeder rettet sich irgendwie in den Eskapismus rein, sei es jetzt Konzerte, Festivals oder irgendwelche Gaming-Messen, Gamescom etc. Das ist das eine, also dass man irgendwie Ausflüchte sucht und dann noch schöner, wenn man dann die Nostalgie damit reinbringt und die guten 90er Jahre, in denen alles schön war. Und genauso ist natürlich jetzt auch die Vorstellung sehr naheliegend, dass nicht die jüngeren Alben gespielt werden dort bei diesen Konzerten, sondern vermutlich die ersten beiden und man dann wunderbar in diesen Stadien stehen wird. Und ich kann es mir gut vorstellen, dass sowohl Jüngere als auch Ältere sich dort vereinen zu Wonderwall und Co. und den Zeiten nachhängen.
Ja, ich bin auch sicher, dass eine der sehr schönen Nachrichten für alle Oasis-Fans, die ein Ticket ergattert haben, war, dass es kein neues Album von Oasis dazu gibt. Aber mit Sicherheit werden da 22 Big Hits gespielt.
Vielleicht nochmal aus einer ökonomischen Sicht. Ich würde denen ja nicht absprechen, auch wenn wir nicht über Markenführung reden, dass sie nicht schon einen sehr ökonomischen Sinn haben, wie du es formuliert hast, keine Platte kaufen müssen. Sie haben sich den Revenue-Stream rausgenommen, mit dem man momentan am meisten Geld verdienen kann. Das sind nicht die Plays auf Spotify, das sind die Konzerte, da wird heute das Geld verdient. Also sie haben sich genau das rausgenommen, wo sie auch am meisten mit anfangen können, was ihnen auch nochmal viel in die Tasche spielt.
Hanna, was du angesprochen hast, ist tatsächlich ein Ding, was in England, in Schottland, in Irland und in Wales einschlägt. Und es hat natürlich viel mit diesen 90er Jahren zu tun. Als es auf der Kippe stand, dieser Wechsel aus den Thatcher-Jahren hin zu Tony Blair, wo, wenn man über alle Jahrzehnte in Großbritannien geht, der Optimismus auf dem Maximum war. Und in der Zeit haben die Gallagher-Brüder ihre zwei zentralen Alben veröffentlicht, die ein Thema hatten, das Leben macht Spaß. Und die auch eine Haltung hatten, die die Gallagher-Brüder weiterhin durchgezogen haben, wir lassen uns von nichts erschüttern. Ein Kennzeichen ist Liam Gallagher, dem folgen Millionen auf Social Media, er folgt niemandem. Ja, also diese Haltung, I don't care, spielt eine enorme Rolle und diese Funktion hat Oasis, haben die Gallagher-Brüder nur im Vereinigten Königreich. Da sind sie Kulturgut.
Ich würde es gar nicht so begrenzen. Also ich kann mir auch wunderbar danach die Tour 2026 durch andere europäische Länder vorstellen oder auch darüber hinausgehend. Also ich glaube, das ist ja immer wieder ein Zeitgeist, der so aufkommt und dass jetzt Britpop wieder hochkommt und alles, was dazugehört, würde ich jetzt gar nicht ausschließen.
Natürlich waren Oasis auch weltweit erfolgreich, aber es ist nicht zu vergleichen mit dem Massenphänomen, die sie im United Kingdom sind.
Aber das ist ja auch die Frage, ist es jetzt ein Comeback oder ist es eine Reunion? Und wenn du jetzt das nochmal aufleben lässt und daran anknüpfst, warum nicht?
Man kann durchaus die These aufstellen, was im UK groß wird, kann sich auch über die gesamte Welt ausbreiten. Der Vorteil der Gallagher-Brüder, dass sie Englisch sprechen, auch wenn man den Liam ja nur mit Mühe versteht, natürlich schon ein Vorteil.
Du hast es gut geschildert. Die Briten haben momentan absolutes Nostalgiebedürfnis. Gibt, glaube ich, keine Nation, der schlechter geht momentan im europäischen Raum und die so viel an die guten alten Zeiten denken können, weil es mal besser war, dass jeglicher Nostalgiehaken, der so attraktiv ist, natürlich gern genommen wird. Also 100%.
In Deutschland aber auch.
Das ist ein guter Punkt. Ist das sozusagen die Welle, auf die die Welt wartet? Live forever. Die einzige Frage ist natürlich, ist es noch ein Jahr hin. Da gibt es viele Anlässe für Noel und Liam, sich zu zerstreiten.
Das war's für heute. Ziemlich erfolglos operiert Walmart seit einiger Zeit mit seinem Walmart Plus Membership Programm herum. Da den 8 Millionen Walmart Club Mitgliedern weit über 100 Millionen Amazon Prime-Mitglieder gegenüberstehen, wird wird jetzt etwas Facelifting betrieben. Was braucht es generell, damit solche Programme funktionieren? Was unterscheidet Loyalty von Membership-Programmen? IKEA experimentiert mit einer neuen Online-Plattform, auf der Kunden und Kundinnen die Möglichkeit haben, gebrauchte Möbel selbst zu verkaufen. Unter der Marke IKEA Pre-Owned wird in Madrid und Oslo gestartet. Wird sich IKEA gegen eBay und Co. durchsetzen können? Ist das echtes Geschäft oder eher ein Beitrag zur Markenpflege? Das Vereinigte Königreich befindet sich generationenübergreifend im Oasis-Fieber. Schon jetzt steht fest, die Reunion-Tour 2025 der Brüder Liam und Noel Gallagher wird das größte Konzertereignis aller Zeiten im UK sein. Das Mitte der 90er Jahre erschienene erste Album der Band steht wieder auf Platz 1 der britischen Albumcharts und der britische Prime Minister kümmert sich höchstpersönlich um die Abzockerei rund um den Ticketverkauf. Können Brands etwas in Sachen Markenrevitalisierung von Oasis lernen? Wird die Britpop-Nostalgie inklusive hedonistischem Spirit von der Insel auf den Kontinent schwappen? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!
Der St. Galler Marketing.